Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Tag nach der Parlamentswahl in Georgien zeichnet sich ein Machtkampf in dem Land ab. Die Wahlkommission hat heute die regierende nationalkonservative Partei Georgischer Traum zum Sieger erklärt. Die Opposition spricht von Wahlbetrug. Georgiens pro-westliche Präsidentin Zurabishvili teilte mit, sie werde das Ergebnis nicht anerkennen und rief für morgen zu Protesten auf. Auch internationale Beobachter berichten von Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung.
Tiflis am Tag danach. Die russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum hat offiziell gewonnen. Die europafreundliche Opposition ist tief enttäuscht. Und so geht es auch ihren Wählern. Der Georgische Traum hat die Wahlen gestohlen. Das Endergebnis ist lächerlich. Ob du es willst oder nicht, man muss mit den Russen Beziehungen haben, mit Tourismus und Wirtschaft. Das Ergebnis der Parlamentswahl hat die Wahlkommission am Morgen verkündet. Wahl Nummer 41, der Georgische Traum erhält 54,08%. Die Regierung als Gewinnerin einer Wahl, geprägt von Unregelmäßigkeiten, so Beobachter. Zum Beispiel Leute der Regierungspartei filmen Bürger an der Wahlurne. Draußen, vor so mancher Tür eines Wahllokals, Gewalt gegen Oppositionswähler. Nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was hunderte Wahlbeobachter der OSZE für ihren Abschlussbericht notiert haben. Sie sind besorgt. Wir drücken unsere tiefe Besorgnis aus über den demokratischen Rückschritt in Georgien. Die Auszählung der gestrigen Wahl ist leider Ausdruck dieser Entwicklung. Am Amtssitz der proeuropäischen Präsidentin. Nachmittags Krisentreffen mit den vier Oppositionsparteien. Am Abend dann eine Ansprache an die Georgier. Sie beklagt Wahlen nach russischer Art und droht. Es ist unser verfassungsmäßiges Recht, jede einzelne Stimme friedlich zu verteidigen. Der Appell an die EU und die USA bleibt in diesen Tagen an unserer Seite.
Die Präsidentin Georgiens seit heute offen vereint mit der Opposition gegen die Regierung. Für morgen Abend hat sie hier in Tiflis zu einer Demonstration aufgerufen. Und die Opposition, sie will gegen das Wahlergebnis vor Gericht klagen und ihre Parlamentssitze erstmal nicht einnehmen.
Ein Toter und mehrere Schwerverletzte, das ist die Bilanz eines Anschlags mit einem LKW in Israel. Nördlich von Tel Aviv fuhr der Laster am Vormittag in einen Bus. Zivilisten am Tatort schossen nach Polizeiangaben unmittelbar danach auf den LKW-Fahrer und töteten ihn. Die Terrororganisation Hamas reklamierte den Anschlag für sich. Im Norden Israels hat das Militär inzwischen ein Tunnelsystem der libanesischen Hisbollah-Miliz im Visier. Unsere Korrespondentin Sophie von der Tann konnte die Armee zu einem der Tunnel begleiten.
Mitten in der Nacht geht es los mit dem israelischen Militär Richtung Libanon. Hinter dem Zaun dürfen wir nicht mehr filmen. Kein Licht, sonst könnte die Hisbollah uns entdecken und schießen. Die Armee will internationalen Journalisten diesen Tunnel zeigen, wenige Kilometer landeinwärts im Libanon. Unser Drehmaterial müssen wir vor Veröffentlichung dem Militärzensor vorlegen.
Das sei der größte Hisbollah-Tunnel, den man bisher gefunden habe, sagt das israelische Militär. Aufwendig ausgebaut, ausgestattet mit Waffen, mit Munition, mit sämtlichem militärischen Equipment.
Der Tunnel sei 1,5 Kilometer lang. Neben Waffenlagern sehen wir hier auch Nahrungsmittel, Medizin sowie Schlafräume und Bäder. Wir haben zahlreiche solcher Räume gefunden, Platz für mehr als 100 Terroristen, die nach Israel eindringen sollten. Dutzende Tunnel habe man bereits gefunden, nur einer reiche wenige Meter nach Israel hinein. Dass die Hisbollah sowie die Hamas am 7. Oktober einen Angriff auf Israel geplant habe, hält Militäranalyst Andreas Krieg allerdings für unwahrscheinlich.
Es geht hier nicht darum, Israel offensiv anzugreifen, sondern es ging darum, dass in dem Fall, dass Israel einen Bodenkrieg anfängt, was jetzt passiert ist, dass man eben die Israelis aus dem Hinterhalt angreifen kann, dass man Fallen bauen kann und dass man eben die Israelis dort angreift, wo die Israelis am wenigsten es erwarten.
Am Samstagmorgen hat das israelische Militär den Tunnel gesprengt. Man werde weiter gegen Hezbollah-Ziele im Libanon vorgehen. Wie lang und umfangreich die Bodenoffensive noch sein wird, dazu äußert sich das Militär aber nicht.
Die russischen Streitkräfte haben ihre massiven Luftangriffe auf die Ukraine fortgesetzt. Am Wochenende kamen dabei mindestens 7 Menschen ums Leben, unter ihnen auch Kinder. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Russland habe in den vergangenen Tagen mehr als 1000 Bomben, hunderte Drohnen und 20 Raketen gegen sein Land eingesetzt. An der gesamten Frontlinie kommen die ukrainischen Truppen immer stärker in Bedrängnis.
Mühsam verteidigen ukrainische Soldaten den Donbass. Die Lage ist hier schon seit dem Sommer besonders schwierig. Die Russen rüsten ständig nach. Sie produzieren jeden Tag Granaten. Aber was ist mit uns? Meter für Meter rücken russische Truppen voran. Der Ukraine fehlt es an Waffen, Munition, Männern. Auch im Kampf um das russische Grenzgebiet Kursk könnte sich die Lage weiter verschärfen. Geheimdienste befürchten den Einsatz tausender nordkoreanischer Soldaten für Russland. Diese Bilder sollen sie beim Training in Sibirien zeigen. Russland nimmt Nordkorea zunehmend als Verbündeten in Anspruch. Und jeden Tag könnten jetzt die Soldaten auf dem Schlachtfeld erscheinen und gegen die Ukraine kämpfen. Seit Monaten erhöht Russland den Druck an der Front, wenn auch unter extrem hohen Verlusten. Die Russen wären nicht in der Lage gewesen, in diesem Tempo weiterzukämpfen, wenn sie nicht gewusst hätten, dass sie auf diese Reserve in Form der nordkoreanischen Armee zählen können. Das sieht auch die EU-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann so. Bei ihrem Besuch in Kiew appelliert sie an EU und NATO zu handeln.
Also wir müssen verstehen, da ist wirklich eine Achse des Bösen, Nordkorea, Teheran, Russland, China, die uns weichklopfen wollen. Und deswegen hoffe ich und gehe davon aus, dass die NATO sich schon ihre Gedanken macht.
Das, so Strack-Zimmermann, sei die erste große Herausforderung für den neuen NATO-Generalsekretär.
2 Tage vor dem Industriegipfel im Kanzleramt ist die Ampelkoalition in der Wirtschaftspolitik tief zerstritten. Wirtschaftsminister Habeck hatte in den vergangenen Tagen einen Investitionsplan vorgelegt, den er vorher nicht mit FDP und SPD abgesprochen hatte. Beim Industriegipfel von Kanzler Scholz sind weder Habeck noch Finanzminister Lindner dabei. Lindner ist stattdessen bei einem parallel stattfindenden Treffen der FDP-Fraktion mit Wirtschaftsvertretern. Bei der Opposition und Wirtschaftsverbänden sorgt der Ampelstreit für scharfe Kritik.
Die deutsche Wirtschaft verliert weiter an Fahrt. Die Wachstumsprognosen sind mau und die Regierung streitet über Lösungsansätze. Zwar hatte Wirtschaftsminister Habeck vor kurzem einen Vorschlag präsentiert, diesen aber nicht mit den Ampelpartnern abgestimmt. Nun laden Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner am Dienstag zu jeweils eigenen Gipfelgesprächen. Bei Wirtschaftsvertretern sorgt das für Verwirrung.
Der Kanzler gipfelt, der Finanzminister gipfelt, der Wirtschaftsminister schreibt Impulspapiere mit 10% auf alles. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich blicke da nicht mehr durch und ich kann das auch nicht mehr wirklich ernst nehmen.
Harte Kritik kommt von der Opposition. Im ARD-Bericht aus Berlin bezeichnet CDU-Chef Merz die separaten Gipfelgespräche der Ampel als Kindergartenspiele.
Da wird nichts bei herauskommen, außer Schaulaufen der SPD, der FDP, der Grünen, die dann nochmal 100 Milliarden vorschlagen, zusätzliche Schulden zu machen. Nein, diese Regierung ist faktisch nicht mehr handlungsfähig. Sie ist am Ende.
Der ständige Streit der Bundesregierung sorgt auch bei der SPD für Unmut.
Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen verärgert, denn es geht hier um Arbeitsplätze. Es geht um Menschen, die Hoffnungen, aber eben auch Sorgen haben. Und da muss eine Antwort drauf gegeben werden. Ich hoffe, dass man sich jetzt zusammenrauft. Ich erwarte es ehrlich gesagt auch.
Kurz vor den Gesprächen drängt die Zeit. Nicht nur Wirtschaftsverbände fordern nun schnelle Lösungen.
Globale Klimaziele könnten nur mit lokal erarbeiteten Lösungen erreicht werden. Das hat Bundespräsident Steinmeier beim Deutschen Umweltpreis betont, den er heute in Mainz verliehen hat. In diesem Jahr ging der Preis an die Moorforscherin Franziska Tanneberger und den Ingenieur Thomas Speidel. Beide würden wichtige Beiträge leisten, um dem Klimawandel entgegenzutreten.
Moore können das Klima schützen, denn sie ziehen das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Atmosphäre, aber nur, wenn sie gesund sind. Und gesund sind sie, wenn sie nass sind. Franziska Tanneberger erforscht Moore und setzt sich für die Wiedervernässung dieses Lebensraums ein. Denn trockenes Moor gibt sogar CO2 an die Atmosphäre ab.
Hier drüben sehen wir ein typisches entwässertes Moor. Das ist der Zustand, den die meisten Moore in Deutschland derzeit haben. Wir schätzen, etwa 94% der Moorfläche ist derzeit entwässert. Und gleichzeitig, wenn wir hier rüber gucken, das ist eben ein wiedervernässtes Moor. Der Deich ist hier zurückgebaut worden. Es ist wieder ein Moor, was nass sein kann.
Für ihre Forschung wurde sie heute mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Der Preis würdigt Pioniere mit Umweltschutzideen, die praktisch anwendbar sind. Das trifft auch auf Thomas Speidel zu. Er hat eine batteriegestützte Schnellladesäule erfunden. Sie kann ihren Strom in nur 10 Minuten an E-Autos abgeben. Beide Preisträger riefen zu Umweltschutz im Großen und im Kleinen auf.
Das wäre meine Botschaft, dass jeder guckt, was er machen kann in dem Rahmen, den er hat, dann werden wir sehen, was abgeht.
Wir können uns nicht damit zufrieden geben, dass wir einfach unsere Ziele immer wieder nicht erreichen, sondern wir müssen uns da massiv schnell auf den Weg begeben.
Hinter beiden Projekten steckt sowohl ein Umweltschutzgedanke als auch die kommerzielle Nutzbarkeit. Nasse Moore würden der Landwirtschaft nicht verloren gehen, sagt die Moorforscherin. Man kann etwa Schilf darin anbauen, das als Dämmmaterial ein begehrter ökologischer Baustoff ist.
In der Fußball-Bundesliga haben sich Union Berlin und Frankfurt am Abend 1:1 getrennt. Bereits am Nachmittag hatte Bochum 0:5 gegen Bayern München verloren.
Der VfL Bochum ganz in Blau mit der ersten Chance in diesem Spiel. Masovic zu Brozinski, Neuer weit draußen, aber Min-Jae verhindert einen frühen Rückstand. Nach gut einer Viertelstunde Freistoß für die Gäste. Olise 1:0 Bayern, keine Chance für Dreves im Bochumer Tor. Und nur 10 Minuten später wieder ein Freistoß, diesmal getreten von Kimmich. Musiala 2 Tore Vorsprung zur Pause. Nach der Entlassung von Bochums Cheftrainer Peter Zeitler jetzt das Interimstrainer-Duo Markus Feldhoff und Murat Ural auf der Bank. 57. Spielminute, Harry Kane zum 3:0, Bochum nahezu chancenlos. 8 Minuten später. Bayern hat mehrfach gewechselt, unter anderem Leroy Sané jetzt dabei und auch der mit einem Traumtor zum 4:0. Bayern zaubert weiter, 71. Spielminute, Kingsley Coman perfekt zum 5:0. Endstand der FC Bayern und Trainer Vincent Kompany zeigen sich gut erholt von der 1:4 Niederlage beim FC Barcelona.
Die Tabelle: Bayern München auf Platz 1, punktgleich dahinter Leipzig. Union Berlin verbessert sich auf Platz 4, Frankfurt bleibt Sechster. In der Abstiegszone St. Pauli, Kiel und Bochum. Auch ein schmerzhafter Quallenkontakt konnte Patrick Lange nicht stoppen. Zum 3. Mal hat der deutsche Triathlet die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Der 38-Jährige hatte dort bereits 2017 und 2018 triumphiert. Nach sportlich und persönlich schwierigen Jahren konnte sich Lange mit Streckenrekord erneut zum Triathlon-König krönen lassen.
Einmal richtig durchdrehen und das verdient. Patrick Lange feiert den Ironman-WM-Sieg auf Hawaii.
Heute war wirklich der perfekte Tag. Ich kann gar nicht nach mehr fragen. Und wie gesagt, der Titel geht definitiv an meine Mama.
Die 2020 verstorbene Mutter hat Lange auf der Titelreise begleitet. Patrick Lange mit der Startnummer 2 ganz links im Bild geht als Mitfavorit ins Rennen. Lange ist im Pazifischen Ozean permanent in der Spitzengruppe zu finden. Dem Meer entsteigt er als Vierter und geht im blauen Dress als einer der Topverfolger des führenden Franzosen Laidlaw auf die 180 Kilometer lange Radstrecke. Mit 9 Minuten Rückstand geht Lange als 13. auf den abschließenden 42 Kilometer langen Marathon. Die Aufholjagd endet nach 6 Stunden mit dem Überholen des führenden Franzosen. Der Hesse Patrick Lange gewinnt in 7 Stunden 35 Minuten und 53 Sekunden den Streckenrekord. Es ist bereits der 3. Ironman-WM-Titelgewinn für Patrick Lange.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 28. Oktober.
Hoher Luftdruck sorgt für ruhiges Herbstwetter. Den Norden erreichen dagegen Tiefausläufer. Heute Nacht fallen in der Mitte ein paar Tropfen. In der Südhälfte und im Osten weiten sich Nebel und Hochnebel wieder aus. An der Nordsee ziehen dichte Wolken auf, die etwas Regen bringen und sich am Tag über den Norden ausbreiten. Sonst nach Nebel, teils sonnig, teils den ganzen Tag über trüb. In der Nacht kühlt es ab auf 12 bis 3 Grad. Morgen im Dauernebel nicht mehr als 11, bei längerem Sonnenschein bis zu 20 Grad. Am Dienstag im Norden weiter dicht bewölkt, ab und zu Regen. Nach Süden hin häufiger Sonnenschein, teilweise aber auch wolkig oder durchweg neblig trüb. Mittwoch und Donnerstag ändert sich wenig, allerdings gehen die Temperaturen etwas zurück.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Julia Niharika-Senn geht es um die stockenden Koalitionsverhandlungen in Sachsen und Thüringen und das Dilemma der CDU. Und wie eine EU-Kommissarin dafür kämpft, dass sich Elon Musk und seine Internetplattform X an europäische Gesetze halten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.